ARD.
HR Info Kultur.
Grün, grün, grün ist alles, was man sieht am 17. März. Denn da ist St. Patrick's Day und den feiern alle Iren rund um den Erdball und inzwischen nicht nur die mit Paraden, Festen, viel Bier und noch mehr Musik. Alles wird dabei in Kleeblattgrün getaucht, die Nationalfarbe Irlands. Auch in Deutschland wird gefeiert. Hier zieht zum Beispiel das Irish Heartbeat Festival durchs Land mit authentischer Folkmusik von der Grünen Insel. Und in Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt feiert man im Rahmen der Kulturinitiative Zeitgeist Irland 24 den St. Patrick's Day 3 Tage lang ganz klassisch mit dem Ensemble Musici Ireland. Der St. Patrick's Day, unser Thema heute. Mein Name ist Martin Kersten. Das ist der Klang, den wir wohl alle im Ohr haben, wenn es um irische Kultur geht. Eine fröhliche Runde irgendwo in einem Irish Pub und die Band spielt Jigs and Reels, die traditionellen Melodien von der Grünen Insel. Einmal im Jahr erreicht die Pflege irischer Kultur und Tradition ihren Höhepunkt. Dann ist St. Patrick's Day, die Feier, bei der sich Irinnen und Iren mittlerweile auf der ganzen Welt auf ihre Wurzeln besinnen und das auch voller Stolz der Welt zeigen, mit bunten, fröhlichen Paraden.
Ein bisschen klingt es nach Karneval am St. Patrick's Day in Dublin. Die irische Hauptstadt ist die Herzkammer dieses nationalen Feiertags. Der Höhepunkt ist erreicht, wenn an diesem Sonntag die St. Patrick's Day Parade durch die Stadt zieht. Einmal vom Norden in den Süden Dublins. Und dann hört es sich nicht nur so an, sondern sieht auch ein bisschen aus wie Karneval in Grün, Weiß und Orange. Tanzgruppen und Kapellen, wilde Kostüme und aufwendige Themenwagen drängen sich durch Dublin. Hunderttausende Besucher feiern am Straßenrand. Es ist ein internationales Fest mit Gästen aus aller Welt. Rappelvoll sind nicht nur die Straßen an diesem Tag, sondern auch die Pubs am Abend. Der St. Patrick's Day ist für sie der umsatzstärkste Tag im Jahr, vor allem in Temple Bar, dem alten Zentrum. Rundherum sind viele Gebäude in die Nationalfarbe grün getaucht und Menschen in grün gekleidet. In Dublin, aber auch in allen anderen Teilen Irlands.
St. Patrick's Day in den USA. New York, natürlich New York, wie immer die Stadt der Superlative, auch beim St. Patrick's Day. Die Parade, natürlich die, behaupten New Yorker, älteste in den USA. 1762 marschierten hier zum ersten Mal irische Soldaten der britischen Armee über die damals eher schlammige und nicht vorhandene Fifth Avenue. Heute also Schauplatz der eventuell ältesten, aber natürlich größten Parade der Welt. Bis zu 300.000 Teilnehmer, bis zu 3 Millionen überwiegend angeheiterte und sehr grün gewandete Zuschauer. Dazu ein am Abend in grün getauchtes Empire State Building. Dabei ist die irischste aller irischen Städte in den USA nicht New York, sondern Boston. Hier wohnt gewissermaßen der Ur-Ire. 24% aller Bostonians haben irische Vorfahren und an diesem Tag irisches Trink- und Feierverhalten. Stichwort Feiern. Das tun sie in New Orleans eigentlich immer und weil es fürs Feiern einen Grund geben muss, behauptet New Orleans, die größte Hafenstadt im Süden der USA zu sein, über die damals Iren in die USA strömten. Fertig ist der Partygrund für die St. Patrick's Day Parade. Am spektakulär grünsten übrigens geht's in Chicago zu. Da färben die Gewerkschaftsmitglieder der örtlichen Installateure jedes Jahr den gesamten Chicago River mit giftgrünem, aber umweltschonend aus Gemüse extrahiertem Farbpulver irisch grün. Spektakulär allemal. Den Titel der jämmerlichsten und kürzesten Parade in den USA trug übrigens einst 1973 Kansas City in Missouri. Das hat sich mittlerweile auch geändert. Jetzt kommen, feiern und trinken auch dort 500.000 Zuschauer.
Georg Schwarte und Thomas Spickhofen über die Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day in den USA und natürlich in Irland selbst. Es ist mit diesem Tag ein bisschen wie mit Halloween. Aus einer eher regionalen Tradition wird ein globales Phänomen, das wächst und wächst. Auch Nicht-Iren feiern schließlich gerne. Der historische Anlass tritt da mehr und mehr in den Hintergrund. Im 5. Jahrhundert soll ein gewisser Patrick durch Irland gezogen sein, Kirchen und Klöster gebaut und die keltischen Heiden bekehrt haben und er war damit ziemlich erfolgreich, wie die Dominanz der katholischen Kirche in der Republik Irland bis heute belegt. Um den Ungläubigen die Dreifaltigkeit zu erklären, soll er ein Shamrock, ein Kleeblatt, verwendet haben, was dann zum nationalen Symbol Irlands wurde. Das Kleeblatt und die Farbe Grün dürften auch allgegenwärtig sein, wenn das Irish Heartbeat Festival in diesem Frühling wieder, wie schon seit 35 Jahren, rund um St. Patrick's Day durch Deutschland zieht. Ich erreiche Petr Pandula, den Veranstalter dieses Irish Folk Festivals, zwischen zwei Tourneestationen am Handy auf dem Hotelzimmer und möchte von ihm zuerst mal wissen, was macht diesen St. Patrick's Day zu so einer besonderen Tradition? Was passiert da mit den Iren rund um den Erdball?
Also der St. Patrick ist so ein bisschen der Supergroßvater aller Iren. Und natürlich hat das einen christlichen Hintergrund, aber ich glaube, das ist den Menschen heutzutage gar nicht so wichtig. Es ist einfach ein Tag, wo man sich wirklich auf seine irischen Wurzeln, auf die irische Identität besinnt. Und da gehört einfach dazu die Musik, aber auch irische Sportarten wie Hurling oder auch Gaelic Football. Und dazu gehört auch der irische Stepptanz und vieles mehr. Und natürlich sind viele Iren in die ganze Welt ausgewandert und haben den Brauch, den St. Patrick's Day zu feiern, mitgenommen. Und dann haben es andere Nationen begutachtet und als einen positiven, sympathischen Nationalfeiertag aufgenommen, weil hier versucht keine Nation sich irgendwie größer machen und überhöhter machen als die anderen Nationen, sondern man lädt eher die anderen ein, für einen Tag ein Ire zu werden. Und das kommt gut an.
Als Sie mit diesem Festival angefangen haben, damals, da gab es gerade so ein richtiges Irish Folk Revival. Bezieht sich das vor allem auf so eine aufflammende Begeisterung hier in Deutschland oder gab es diese Wiederentdeckung der Tradition vor allem zuerst mal im Land selbst, in Irland?
In Irland war Irish Folk auch in den 40er, 50er Jahren stark rückläufig. Und hätten da wirklich nicht ein paar vor allem fahrende Leute diese Tradition in ihrer quasi Parallelwelt am Leben gehalten, hätte Irish Folk eigentlich auch schon aussterben können. Und ich glaube zum Beispiel in den 60er Jahren gab es da nur noch 6 alte Männer, die noch einen irischen Dudelsack zum Beispiel bauten. Und heutzutage habt ihr irgendwie 50 Jahre später Hunderte von Dudelsackbauern von verschiedenen Nationen weltweit und die haben Wartelisten von teilweise bis zu 10 Jahren. Mhm. Also allein an diesem Instrument, dem irischen Dudelsack, der Ilian Pipe, sieht man, was sich einfach für eine rasante Entwicklung, eine Beliebtheit in diesem Musikstil entwickelt hat.
Also es musste erstmal im Land selber im Grunde wiederentdeckt werden, auch die Tradition wieder erlernt werden. Und wie schwappte das dann hier nach Deutschland rüber? Was erklärt vielleicht die Faszination von dieser Art von Musik, auch für Menschen, die gar nicht in dieser Tradition aufgewachsen sind?
Es kamen in den 70er Jahren die Dubliners nach Deutschland, die mehr so diese Rebel-Songs und Balladen vertreten. Aber dann kam auch Eddie und Finbar Fury rüber. Das war dann mehr so die reine Lehre, also virtuose Dudelsackspieler und toller Gitarrist. Und die haben dann mehr die älteren Lieder gesungen, als die Dubliners sangen. Also die Dubliners haben dann Lieder der Arbeiterklasse, so aus den Arbeitervierteln Dublins und Belfasts gesungen. Und Eddie und Finbar Fury, die haben dann mehr die Sachen gebracht, die wirklich Jahrhunderte alt waren. Und dann kam der Carsten Linde auf die Idee, einfach so ein buntes Kaleidoskop verschiedener Gruppen in einem bunten Potpourri in einem Festival zusammenzustellen. Das war das Irish Folk Festival damals. Das ging 1974 vor 50 Jahren zum ersten Mal auf Tournee und hat unglaublich eingeschlagen. Also die Iren haben wirklich den ersten Weltmusikboom weltweit ausgelöst.
Nun gibt's ja bei uns immer noch dieses weit verbreitete Klischee vom Irish Folk, wo ein paar ältere Männer mit Fiddle und Tin Whistle, also dieser kleinen Metallflöte, in einem verrauchten Pub sitzen, vielleicht ein Glas Guinness neben sich haben und eben so alte Volksweisen spielen. Inwieweit trifft's das heute denn überhaupt noch?
Ja, also ich suche weiterhin leidenschaftlich nach ein paar älteren Herrschaften, die wirklich diese Anbindung an das letzte Jahrhundert haben, aber die sind mittlerweile 70 Jahre alt. Und sind dann natürlich nicht so gewillt, die Strapazen einer Tournee auf sich zu nehmen. Aber Irish Folk ist auch unheimlich modern. Also ist bei der irischen Jugend tausendmal mehr angesagt als bei den jungen Menschen in Deutschland. Die sind super sozialisiert, die haben ihre Sessions, die nehmen zusammen Unterricht, die haben ihre Sommerschulen und Sommercamps, wo sie hingehen und Instrumente von tollen Lehrern lernen. Und dann haben sie eine tolle Zeit irgendwo am See oder am Meer oder gehen ein bisschen Sport machen. Und das ist für die einfach tolle Sommerferien.
Also die irische Volksmusik lebt auch und gerade bei der Jugend. Bei Ihrem Festival, da tun Sie zum Beispiel auch was für die Frauenquote in der traditionellen irischen Musik. Ist da eventuell Nachholbedarf?
Ich versuche, Irland abzubilden, wie es ist. Und die Tradition gehört allen. Das heißt, sie gehört allen Geschlechtern, sie gehört jung und sie gehört auch alt. Und von dem her gibt es in Irland mindestens genauso viele Musikerinnen, wie es auch Musiker gibt. Und wenn man wirklich dann die richtigen Leute anspricht und dafür wirbt, dass sie kommen, dann kommen sie auch. Also es liegt wirklich nur an den Programmmachern, die Programme eben zusammenstellen, ob sie sich bemühen, Frauen einzuladen, dann werden sie auch ganz tolle Frauen finden.
Sie haben das Stichwort genannt, Programm. Lassen Sie uns jetzt ein bisschen teilhaben, Petra Pandula, an dem diesjährigen Programm des Irish Heartbeat Festival. Was wird geboten?
Also wir haben zwei junge Damen, die heißen Leda und die spielen wirklich ganz virtuos Fiddle, Harfe und singen und Klavier. Und das ist eben die junge Generation. Und dann habe ich mal richtig Glück gehabt, dass eine der Ikonen des Irish Folks, Geraldine McGowan, mit 77 Jahren bereit war zu kommen. Und da sieht man, das ist eine der letzten Gelegenheiten, wirklich diese dahin schwindende Generation an diesen Menschen, die wirklich die 70er Jahre noch mitgestaltet haben, zu erleben. Der letzte Programmpunkt, das sind die Arma Reimers. Und das ist etwas auch ganz Spezielles. Das Manning, das ist eine Art von Volkstheater und Irish Folk. Da werden alte Bräuche zelebriert, die wirklich auf vorchristliche Zeiten zurückgehen. Die treten mit Masken auf. Das geht auch eben auf keltische Mythologie zu tun, wo ein Mensch einfach in eine Identität eines Tieres, das besondere Eigenschaften hat, schlüpft und die Kräfte dieses Tieres annimmt. Und die sind eben kostümiert, irgendwie so erinnert es vielleicht so an alemannische Fasnacht im Hochschwarzwald, wirklich sehr urig. Und am Ende haben wir dann eine berauschende Session, wo alle drei Gruppen zusammenkommen und einfach es knacken lassen.
Peter Pandula über das von ihm organisierte Irish Heartbeat Festival rund um den St. Patrick's Day. Am 20. März macht der Tourtross Station in Mainz im Frankfurter Hof. Unter anderem dann auch, wie angesprochen, mit dem Frauenduo Leda.
I was first approached about this project and I felt it was so important to shine a light on this dark part of our Irish history and to bring into light the unspeakable, the unspoken, something that has been buried for years. And I think music can do that.
Ich finde es wichtig, Licht in dieses dunkle Kapitel irischer Geschichte zu bringen, das Unsagbare auszusprechen, das so lange verborgen wurde. Und ich denke, Musik kann das, sagt Linda Buckley. Die Komponistin aus Irland hat die Musik zu A Mother's Voice geschrieben. Darin geht es um das Schicksal junger, unverheirateter Frauen, die meistens ungewollt schwanger wurden und in sogenannte Mother and Baby Homes der katholischen Kirche abgeschoben wurden, auch bekannt unter dem Namen Magdalenenheime. Erst in jüngerer Zeit haben Nachforschungen enthüllt, wie grausam diese Frauen und ihre Kinder dort behandelt wurden. Und all das ist noch gar nicht so lange her. Small Things Like These,
Der diesjährige Eröffnungsfilm der Berlinale beschäftigt sich mit diesem Thema. Schon 2002 gab es dazu das Filmdrama »Die unbarmherzigen Schwestern« von Peter Mullen. Jetzt also »A Mother's Voice«, ein multimediales Projekt mit Kammermusik, das vom Frauenensemble Musici Ireland im Frankfurter Dr. Hochs Konservatorium aufgeführt wird. Rachel Hunt, Geigerin im HR-Sinfonieorchester, hat das Ensemble nach Frankfurt geholt und kennt die Details.
Das Ensemble wurde gegründet 2012 von Beth McNinch, die auch deren künstliche Leiterin ist. Und es ist ein Kammermusik-Ensemble, der von Frauen geführt ist. Und es ist ihnen sehr wichtig, dass Komponistinnen gespielt werden, auch Werke von Leuten, die vielleicht in der Vergangenheit eher runtergedrückt worden sind. Zum Beispiel George Walker war ein schwarzer Komponist. Sie spielen ein Werk von ihm. Und das Projekt ist entstanden, weil, obwohl ich Amerikanerin bin, ich helfe dabei ehrenamtlich mit der Organisation. Ich kenne einige Ensemblemitglieder, weil eine Freundin von mir aus Amerika in Irland sehr lang gewohnt hat.
Jetzt eines der auch in Frankfurt aufgeführten Projekte von Musici Ireland befasst sich mit einem sehr dunklen Thema der irischen Geschichte. Und zwar sind das die Mother and Baby Homes, Mutter-Kind-Heim. Das klingt für uns erstmal total harmlos. Aber was hat sich denn wirklich dahinter verborgen?
Also die Mother and Baby Homes sind eine sehr traurige Geschichte von Irland. Unverheiratete Frauen sind in diese Heime entsendet worden. Und sie mussten dort während der Schwangerschaft bleiben und das Kind wurde weggenommen und oft dort aufgebracht und immer gesagt, dass sie schlecht sind. Ganz viele sind gestorben, weil sie nicht gut gekümmert worden sind.
Lassen Sie uns ein bisschen teilhaben. Wie setzt man so ein Thema musikalisch, wie setzt man das künstlerisch um? Was erwartet einen dort in diesem Projekt?
Die Vorstellung A Mother's Voice ist eine interdisziplinäre Show mit Zeichentrickfilmen, originale Musik von Linda und Irene Buckley, die bekannt sind unter anderem für Filmmusik, und eine immersive Kunstinstallation von Bridget Nadine, eine irische Künstlerin und Designerin. Und dieses Projekt ist entstanden in Zusammenarbeit mit Opfern der Mother and Baby Homes in Irland. Und in der Vorstellung sind auch Aufnahmen von drei Müttern, Koch, was ein Pseudonym ist, Deirdre Wadding und Shiloh O'Byrne. Und auch gibt es ein Licht Gestaltung von Owen McNinch.
Das heißt, das Ganze ist also eigentlich eine multimediale Aktion, wo verschiedene Sinne angesprochen werden. Der musikalische Part ist eins und dann eben auch das Optische und eben die Stimmen noch aus dem Off. Ja?
Genau.
Wie lange gab es denn diese Heime eigentlich noch? Haben Sie da eine Information darüber?
Das weiß ich nicht genau, aber ich habe gelesen, dass bis in die 1990er Jahre gab es noch.
So lange, okay. Und sind es insgesamt ein Paket von drei Konzerten an dem Wochenende von St. Patrick's Day. Es gibt auch eines zu, ja, das die irisch-US-amerikanischen Beziehungen thematisiert, musikalisch. Wie und wo zeigen sich diese Beziehungen denn in der Musik?
Das Konzert am Samstag um 14 Uhr ist über die Verbindung von Irland und den USA über das Atlantik. Das ist seit Jahrhundert entstanden durch die Migration von Leuten hin und her.
Sind ja sehr, sehr viele Iren ausgewandert, gerade
genau.
Im letzten Jahrhundert.
Ja. Und ich kenne auch ein paar Amerikaner, die zurückgegangen sind. Also ich selbst komme aus den USA, bin zurück in Deutschland gelandet, wo mein Vorvater herkam. Und am Samstag des Konzerts hat Werke von Frauen, zum Beispiel Rebecca Clark, die 1886 bis 1979 gelebt hat, und sie war US-amerikanisch und englische Stadtbürger, und sie ist eine von den größten Komponistinnen vom 20. Jahrhundert. Und am Samstag wird dem Poem oder Gedicht gespielt für Streichquartett und auch gibt es eine Werke von Jessie Montgomery, auch eine Komponistin, US-amerikanische Komponistin. Und George Walker, der war die erste afroamerikanische Komponist, einen Pulitzer Prize für Musik zu gewinnen. Und auch Liam Bates. Liam Bates ist ein irischer Komponist und der ist am meisten bekannt für seine Filmmusik. Und dann am Ende Dvorak's amerikanische Quartett. Dvorak war natürlich nicht irisch, aber das war einer von den ersten Beispielen von einem Europäer, der nach USA gereist hat und dann seinen Eindruck musikalisch ausgedrückt hat.
Und dann ist da natürlich noch das große Fest, also am St. Patrick's Day selbst. 1000 Farewells from this place I'm in ist das überschrieben. Da geht's auch um den aktuellen Zeitgeist in der klassischen Musik in Irland 2024. Zeitgeist 2024, das ist eben auch so eine Initiative, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber es gibt eine Uraufführung sogar. Von wem und worum handelt es sich?
Genau, am Sonntag ist das große Feier zum St. Patrick's Day. Ich spiele auch dazu und auch Stefan Haselick auf die Gitarre aus Darmstadt. Und wir spielen Werke für Streichquartett oder Streichquartett und Gitarre. Und es wird auch die Uraufführung von Liam Bates, einzige Gitarrenquintett, Dolman Joy. Wir spielen auch, was ich glaube, deutsche Erstaufführung ist von Alva McDonoughs zweites Streichquartett. Und das ist über Irland. Ein Satz heißt Dolmen, was Steine sind, historische Steine. Und die zweite ist, sind Fairies oder Feen.
Jetzt nochmal zurück auf dieses Ensemble Musici Ireland. Das ist ja ein reines Frauenensemble. Ist das auch so ein Ausdruck eines neuen Zeitgeists in der irischen Kulturszene? Also Frauen hatten es ja, denke ich mir, im konservativen, im katholisch geprägten Milieu der irischen Republik traditionell eher schwer Gehör zu finden. Ist das auch so eine wichtige Botschaft dieses Tages?
Ja, genau. Dieses Projekt ist Teil vom Zeitgeist Irland 24, was eine Initiative von Culture Ireland und den Botschaft von Irland in Deutschland ist. Und die wollen auch dieses Jahr über starke Frauen reden und auch, ich weiß, die Musiker, das ist dann sehr wichtig, weil sie sind alle sehr starke Frauen und ja, Frauen können alles mit Kultur machen, wie Männer.
Sagt Rachel Hunt, die die musikalische Veranstaltungsreihe am St. Patrick's Day Wochenende in Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt mitorganisiert hat. Mit dem rein weiblich besetzten Kammerensemble Musici Ireland und Musik wie dieser hier von Liam Bates. Szenenwechsel jetzt. Aber auch das folgende Musikphänomen kommt von den britischen Inseln. Dort steht die Wiege des Heavy Metal und eine der wichtigsten Gruppen dieser Szene ist die Band Judas Priest. Seit über 50 Jahren stehen die inzwischen ergrauten Jungs schon auf der Bühne. Jetzt gibt's ein neues Album und eine Europa-Tour. Das erste Deutschlandkonzert findet am 24. März in der Frankfurter Festhalle statt. Das Kulturmagazin TTT hat für uns den Metal God, Leadsänger Rob Halford, getroffen.
Hi everybody, this is Rob Halford, your Metal God from Judas Priest. Oh yeah!
Judas Priest, die Großmeister des Heavy Metal. Und die Musik klingt immer noch nach den Stahlwerken Birminghams, wo Frontmann Rob Halford seine Jugend verbracht hat.
Ich bin ein alter Mann, ein alter Metalhead. 73 werde ich dieses Jahr. Das Wort Würde ist mir sehr wichtig. Und Verantwortung. Denn wenn du in einer Band wie Judas Priest bist, musst du dich gegenseitig mit Würde behandeln. Und diese Würde bringst du vor tausenden Metal-Verrückten auf die Bühne.
Invincible Shield heißt das 19. Album in 55 Bandjahren. Das klingt ein bisschen nach Unsterblichkeit, aber auch nach Widerstandsfähigkeit. Rob Halford war immer etwas mutiger als andere und er war der erste Metal-Superstar, der sich 1998 auf MTV das hier zu sagen traute.
Die meisten wissen, dass ich mein Leben lang schwul war. Und erst seit kurzem fühle ich mich wohl, das auch öffentlich zu sagen.
Rob Halford hatte sein Coming-out nach eigener Aussage gar nicht geplant. Das Thema hatte ihn seit seiner Jugend beschäftigt. Aber nun war der Moment gekommen, es öffentlich zu machen.
Wenn ich damals zu viel darüber nachgedacht hätte, hätte ich mich wahrscheinlich nie geoutet. Aber als ich darüber sprach, passierten die erstaunlichsten Dinge. Vorher hatte ich Selbstzweifel und Sorgen, dass aufgrund dessen, wer und was ich im Metal bin, alles draufgehen würde. Ich hatte Angst, dass das alles kollabieren würde. Aber das absolute Gegenteil passierte. Es war wie eine einzige große Umarmung.
Begonnen hat alles in Walsall, eine Viertelstunde nördlich von Birmingham, im Kohle- und Stahlrevier. Rob Halfords Stimme fällt schon in der Schule auf. 1973 kommt er zur Blues-Hardrock-Progressive-Band Judas Priest, aber erst Ende der 70er entwickeln sie ihren typischen Heavy-Metal-Stil. Und Halford verpasst ihnen das dazu passende Lack- und Leder-Outfit. Die rebellische Geste ist auch politisch zu verstehen. Als Margaret Thatcher Premierministerin wird, rufen Judas Priest 1980 in dem Song Breaking the Law zur Revolte auf.
Wir forderten auf, das Gesetz zu brechen. Es gab damals in Großbritannien ähnlich viele Probleme in Politik, Sozialem und Wirtschaft wie heute wieder. Die Menschen waren sehr, sehr unzufrieden. Sie gingen auf die Straße, weil sie sich ausgegrenzt fühlten. Ihre Stimme wurde nicht gehört. Und ich dachte mir, ein Song ist doch ein guter Moment, ein paar Worte zur Situation zu verlieren.
Sound und Machart des neuen Albums werden Heavy-Metal-Fans nicht überraschen. Aber auch hier gibt es aktuelle Themen. Cyberkriege und Tyrannen zum Beispiel. Und dann geht es noch um den Schlüssel zu einem guten, erfüllten Leben.
Das Geheimnis eines glücklichen Lebens? Zurückgeben, das kann die einfachste Sache sein. Jemandem die Tür aufhalten. All das, was man Freundlichkeit nennt. Freundlich zu Menschen zu sein, ist einfach das Schönste. Und wenn du so einen glücklichen Ort findest, Mann, dann wird das Leben großartig.
Sagt Rob Halford von Judas Priest, den selbsternannten Heavy-Metal-Göttern aus Birmingham. Ein TTT-Beitrag von Andreas Krieger, fürs Radio eingerichtet von Rainer Dachselt. Das war HR Infokultur. Sie können diese Sendung jederzeit abrufen als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.